Anordnungen sollten individuell gestaltet sein und die Möglichkeit bieten, auf der Grundlage einer individuellen Beurteilung Rechtsmittel einzulegen. Von Beginn des Freiheitsentzuges an sollten die Betroffenen Zugang zu einem Anwalt und einem Arzt haben und über ihre Rechte und ihre rechtliche Situation informiert werden. Weitere erforderliche Schutzmaßnahmen gegen Misshandlungen besteht darin, dass individuelle Gewahrsamsprotokolle geführt werden und dass Strafverfolgungsbeamte sichtbare Identifikationsnummern oder Marken an ihren Uniformen tragen und keine Sturmhauben aufsetzen. Grenzkontrollmaßnahmen sollten aufgezeichnet werden, um Misshandlungen und falsche Anschuldigungen zu verhindern. Dieser Bericht kommt auch aus einer parlamentarischen Organisation, aus einem parlamentarischen Komitee, das wir persönlich als solches nicht in allen ihren Punkten unterstützen. Trotz dieser Aufforderungen legalisieren Litauen nun die illegalen Pushbacks und gibt grünes Licht für diese Folter. Nils Muciniecks, Europadirektor von Amnesty International, kommentiert die Verabschiedung von Änderungen des litauischen Gesetzes über die Staatsgrenze und ihren Schutz, mit denen die anhaltende Praxis des Zurückdrängens an die Grenze gesetzlich verankert wird. Zitat: Heute ist ein schwarzer Tag für die Gerechtigkeit, denn das litauische Parlament hat dafür gestimmt, illegale und missbräuchliche Praktiken gesetzlich zu verankern. Durch die Kodifizierung illegaler Praktiken und die zwangsweise Rückführung von Geflüchteten und Migrantinnen an Orte, an denen ihnen Folter oder andere Misshandlungen drohen, tritt die Regierung deren Rechte und Litauens eigene internationale Verpflichtungen mit Füßen. Anstatt die dringend notwendigen Schritte zu unternehmen, um diese unrechtmäßigen Rückführungen in die weit verbreitete Gewalt, Einschüchterung und Misshandlungen in Belarus zu stoppen, gibt dieses Gesetz tatsächlich grünes Licht für die Rückführung von Menschen in diese Folter. Mit der Verabschiedung dieses Gesetzes hat sich Litauen auf einen Koalitionskurs mit dem EU-Recht und dem Europäischen Gerichtshof begeben, der den Mitgliedstaaten bereits wegen früherer Gesetze gerügt hat. Litauen kann nicht von sich behaupten, ein Land zu sein, das die Rechte achtet, wenn es die Rechtsstaatlichkeit umgeht. Der Änderungsantrag wurde mit 69 Stimmen bei 7 Gegenstimmen und 24 Enthaltungen angenommen. Die endgültige formale Zustimmung des Parlaments wird am kommenden Dienstag erfolgen. Die Abstimmung erfolgte nur wenige Wochen nach der Veröffentlichung des oben erwähnten Berichts. Recherchen von Amnesty International, die im Juni 2022 veröffentlicht wurden, ergaben, dass litauische Grenzschutzbeamte außereuropäische Geflüchtete und Migrantinnen, die aus Belarus ankamen, zu Tausenden gewaltsam nach Belarus zurückdrängten, obwohl ihnen Folter und andere Misshandlungen durch belarussische Behörden drohten, sowie willkürliche Festnahmen und andere Verstöße. Das Völkerrecht verbietet Kollektivausweisungen und die Rückführung von Personen in ein Land, in dem ihnen schwere Menschenrechtsverletzungen drohen.
Polizeigewalt in Berlin-Königs-Wusterhausen. In Königs-Wusterhausen, Berlin, kommt ein Mann nach einem Polizeieinsatz ums Leben. Vitali N. wurde vor seiner Haustür von der Polizei getötet. Es wurde gedacht, er befinde sich unrechtmäßig auf dem Grundstück. Mit Anwohnenden wurde er zusammen gefesselt und erstickte an der Erde, als er zu Boden gedrückt wurde. Simin Javabre, Politikwissenschaftlerin, schreibt dazu, Zitat: Die Polizei setzt tagtäglich fest, wo wir uns wie aufzuhalten haben und hält jeden Menschen buchstäblich an ihrem systematisch vorgesehenen Platz. Dass Vitali ebenso Eigentum besaß mit Vorgarten, passt nicht zur liberalen Ordnung, die dies nur selektiv gewissen Menschen zugesteht. Hier soll es nicht um die Verteidigung von Eigentumsrechten, sondern um die Aufmerksamkeit dafür, dass die Polizei die Form von Entrechtungen setzt, die es braucht, damit dieses ausbeuterische System funktioniert. Und weiter schreibt sie, Vitali war bulgarischer Staatsbürger und hier, also in Deutschland, als Arbeitsmigrant. Fälle von Polizeigewalt und tödlicher Polizeigewalt öffnen immer wieder die Frage, wen die Polizei denn eigentlich schützt. Die Antwort auf diese Frage hören wir nun auch von Simin Javabre selber. Die Aufnahmen sind bei der Veranstaltung im Rahmen der Justice for Nzoi Aktionstage entstanden und die Veranstaltung hieß Abolitionismus und Polizeikritik. Wir hören das jetzt.
Ja, ich glaube, ich finde es immer wichtig zu betonen, also wenn es darum geht, wen die Polizei schützt, die Polizei viel mehr als so ein Mittel zu verstehen, als Praxis, die durch Kriminalisierungen Menschen in unterschiedliche Verhältnisse zur Produktionslogik setzt und darüber tatsächlich das System, das irgendwie auf Ausbeutung und Unterdrückung beruht, irgendwie mit aufrechterhält und darüber dieses System auch funktioniert. Das heißt, der Schutzauftrag der Polizei ist immer ein systemischer. Das sehen wir, wenn durch, keine Ahnung, Privatisierungen von Eigentum die Polizei mit dem Schutz eines leerstehenden Hauses oder solchen Geschichten beauftragt ist und zugleich aber die wohnungslosen Personen davor kriminalisiert und aus dem öffentlichen Raum verweist oder so. Und deswegen ist diese Funktion von Kriminalisierungen auch allgemein, also wenn wir jetzt einen geweiteten Polizeibegriff haben, sage ich mal, eben auch immer ein systemisches. Also ne, das zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie alle paar Sekunden ein Kind tatsächlich an Hunger stirbt oder der Zugang zu Wasser durch Privatisierungen von Unternehmen und Aneignungen verwehrt wird, dann ist das ja kein Strafbestand. Aber eben der darauf stattfindende Diebstahl von Lebensmitteln oder so ist ein Strafbestand. Ne? Oder das organisierte Sterbenlassen im Mittelmeer ist auch kein Straftatbestand oder so. Aber eben die Flucht selbst der Menschen ist eine. Deswegen sind eben diese ganzen Kategorien von Kriminalität, aber auch Schuld und Unschuld wirklich durchweg bürgerliche Kategorien, die eigentlich dafür da sind, diese systemische Gewalt aufrechtzuerhalten. Und die Polizei ist jetzt sowas wie einen Arm, kann man sich vorstellen, der das irgendwie ausführt und aufrechterhalten soll. Genau, aber über, ich sag mal, diese Bilder von Kriminalität oder auch über diese verschiedenen Kriminalisierungen von Armut wird eben durchaus der Gesellschaft so stetig ein Bild vermittelt, ne? Also wer oder was als Gefahr gilt. Das heißt, es ist materiell vonnöten, aber es wird auch von uns Menschen ideologisch irgendwie mit übernommen, dass man zum Beispiel selbst, keine Ahnung, wohnungslose Personen, Menschen ohne Papiere oder sogenannte Clans, das ist so ein neuer Begriff in Berlin, als gefährlich wahrnimmt. Und darüber entsteht der Eindruck, also über diese ideologische Übernahme von den Kriminalisierungen, dass die Polizei tatsächlich schützen würde. Genau, und dadurch entsteht auch so eine Identifikation mit dieser. Also vielleicht habt ihr das selbst schon mal erlebt, wenn man die Polizei kritisiert, kommt ein enormes Ego von Menschen und ein enormes Überventilieren, weil diese ideologische Übernahme eben so stark ist, ne? Und das sozusagen der Mechanismus ist, über die Herrschaft generiert wird, dass, wenn das in Frage gestellt, tatsächlich die Dinge auseinanderzufallen scheinen. Genau, so viel erstmal.
death is no dream, for in death I'm caressing you with the last breath of my soul. I'll be blessing you. Gloomy Sunday,
das war Gloomy Sunday von Billie Holiday.
Und jetzt, wie schon angekündigt, haben wir ein Telefonat, ein Telefonanruf erwartet und sind jetzt mit einer Korrespondentin aus der Info-Montag-Redaktion am Telefon, die sich an einer Demo befindet. Hello, möchtest du gerade anfangen und Kontext liefern?
Ja, voll gern. Also ich bin an der Soli-Demo wegen dem Rümi. Das ist der Wald bei Rümlang, der am Osterwochenende besetzt wurde von AktivistInnen. Und gestern wurde der geräumt. Und darum gibt es jetzt eine Soli-Demo, die ist in Seebach. Genau, und also der Wald wurde besetzt, weil dort sollte eine Bauschuttdeponie hingemacht werden und die AktivistInnen kämpfen somit eigentlich gegen Gentrifizierung und den Abrisswahn, ja, weil es Bauschutt ist von Häusern, die abgerissen werden in Zürich. Genau. Und ja, es sind um die 50 Menschen hier. Es ist, ja, sie sind wütend. Sie haben Transparente dabei. Auf einem steht Wald statt Schutz. Und sie, ja, sie schreien. Vorher gab es auch verschiedene Reden, Ansprachen, wo sie auch sagen, dass sie wütend sind und dass sie weiter kämpfen werden gegen, ja, gegen Abrisswahn und Gentrifizierung, aber auch gegen das System. Genau. Mhm. Und ja.
Ja, super. Also Wald statt Schutz. Und ich glaube, wir werden Aufnahmen dieser Demo auch noch am Montag wahrscheinlich hören.
Genau, ja.
Super. Ja, wir wünschen dir noch viel Kraft und gute Aufnahmen. Danke vielmals für diesen Lagebericht.
Ja, gute Sendung euch. Ah, und es waren auch richtig viele Polizistinnen hier. Das fand ich auch noch krass, aber ich wollte es noch ergänzen. Also es sind wirklich, gab ein riesen Aufgebot.
Ja.
Wegen diesen eigentlich nur 50 Personen. Ja,
ja, danke für diese Ergänzung.
Ja.
Wir entlassen dich wieder in die Demo.
Ja, gute Sendung euch noch.
Dankeschön.
Danke.
Tschüssi.
Tschüss. Tschüss. So, weiter geht es mit den Kurznachrichten. Wir widmen uns der Situation im Sudan. Am 15. April kam es zu schweren Kämpfen zwischen der vom Putschgeneral und de facto Präsidenten Abdel Fattah al-Burhan befehligten sudanesischen Armee und der RSF-Miliz Rapid Support Forces von Mohamed Hamdan Dagalo. Es ist ein regelrechter Krieg mit bisher wohl Hunderten, wenn nicht mehr, Toten. Waffenstillstände werden gebrochen, fast ehe sie erklärt sind. Leidtragend ist die Bevölkerung, die größtenteils keiner der beiden Fraktionen anhängt. Im Folgenden wird ein Artikel vom 18.04. von Charlie Kimber über die Hintergründe des drohenden Bürgerkriegs vorgelesen. Die Anführer der antidemokratischen Kräfte, die einen Militärputsch im Sudan inszeniert haben, haben sich zerstritten und ihre Anhängerinnen kämpfen nun mit Waffen um die Macht. Am Sonntagmorgen meldete sich ein sudanesisches Ärztekomitee, dass mindestens 56 ZivilistInnen im ganzen Land getötet worden seien und dass es viele weitere militärische Opfer gäbe. Der Sudan könnte durch einen erbitterten Konkurrenzkampf zwischen den militärischen Eliten auseinandergerissen werden. Die Menschen, die seit Ende 2018 für einen revolutionären Wandel im Sudan gekämpft haben, müssen sich unabhängig von diesen beiden reaktionären Gruppierungen organisieren. Menschen in der Hauptstadt Khartoum sagen, sie hätten am Samstag schwere Schüsse und Panzerbeschuss gehört. Vorausgegangen waren gescheiterte Verhandlungen zwischen der Armee, paramilitärischen und zivilen Gruppen über eine Vereinbarung zur Teilung der Macht. Seit dem Staatsstreich im Oktober 2021 wird der Sudan von einem Rat von Generälen geführt. Im Mittelpunkt des Streits stehen zwei Militärs. Der eine ist General Abdel Fattah al-Burhan, der Chef der Streitkräfte und faktisch der Präsident des Landes. Der andere ist sein Stellvertreter und Anführer der schnellen Eingreiftruppen RSF. General Mohamed Hamdan Dagalo, besser bekannt als Hemeti. Die beiden Generäle schlossen sich zu einem Staatsstreich zusammen, um ein Abkommen zur Einführung einer zivilen Regierung zu zerschlagen. Das Militär hatte dies mit einem leichtgläubigen liberalen Flügel der Bewegung vereinbart, die 2019 den Diktator Omar al-Bashir vertrieben hatte. Das Militär würde seine Kontrolle niemals freiwillig abgeben. So steht es weiter hier in diesem Artikel. Und so haben die Generäle, als die Zeit für eine zivile Regierung gekommen war, wieder einmal die Macht an sich gerissen. Das Militär, das auf eine lange Geschichte von Massenmord und Folter zurückblicken kann, baute darauf, die 45 Millionen EinwohnerInnen einzuschüchtern, damit diese seine Herrschaft akzeptierten. Stattdessen traf es auf eine wütende Gegenwehr, heroische Massenbewegungen auf der Straße, die sich auf Widerstandskomitees an der Basis stützten, schlugen zurück und machten es dem Regime unmöglich, seine Herrschaft vollständig zu stabilisieren. Das Militär befürchtete, von den revolutionären Kräften hinweggefegt zu werden. Daher suchte es nach einem neuen Arrangement, um einen Teil der Opposition zu befrieden und eine für den westlichen Imperialismus akzeptable Regierung zu bilden. Diese liberale Tarnung sollte den Weg für Finanzmittel und Handelsabkommen ebnen. Sowohl al-Burhan als auch Hemeti wollten sicherstellen, dass die Generäle ihren enormen Reichtum behielten und das einfache Volk von der Entscheidungsfindung ausgeschlossen wurde. Darüber hinaus wollten sie verhindern, dass die Verbrechen des Militärs zur Rechenschaft gezogen werden. Dazu gehört das Massaker an mindestens 186 Menschen in einem Protestcamp am 3. Juni 2019. Am 5. Dezember letzten Jahres einigten sich die Armee und ein Teil der Opposition unter Führung des Zentralrats der Kräfte für Freiheit und Wandel auf ein Rahmenabkommen. Darin wurde erneut zugesagt, innerhalb von 2 Jahren eine zivile Regierung einzusetzen und Wahlen abzuhalten. Doch fast unmittelbar danach erklärte al-Burhan den Truppen, Zitat, hört nicht auf das, was Politiker über die Militärreform sagen. Niemand darf sich in die Angelegenheiten der Armee einmischen. Zitat Ende. Seitdem fürchten al-Burhan und Hemeti, dass der jeweils andere es auf sie abgesehen haben könnte, um an der Spitze zu bleiben. Um an eben dieser Spitze zu bleiben, hat al-Burhan wiederholt davon gesprochen, die 100.000 Mann starke RSF in seine eigenen Streitkräfte einzugliedern. Die RSF wollte dies 10 Jahre lang hinauszögern, aber die Armee verlangte, dies sollte in 2 Jahren geschehen. Hemeti hat versucht, sich als wiedergeborener Demokrat auszugeben, der im Nachhinein glaubt, dass der Staatsstreich ein Fehler war und nun ernsthaft an die Einführung einer zivilen Regierung interessiert ist. Weiter heißt es, dass niemand diesen beiden Schlägern trauen sollte, die in den letzten 1,5 Jahren gemeinsam für die Unterdrückung von Demonstrationen und Streiks gesorgt haben. Die RSF hat ihren Ursprung in der berüchtigten Janjaweed-Miliz, die brutal gegen die RebellInnen in Darfur vorging und Hunderttausende von Menschenleben forderte. Jetzt schon ein Lied. Okay. Wir hören jetzt Alala Belil, bevor wir dann das Ende dieser Kurznachricht noch machen und dann zur Agenda kommen und euch ins Wochenende entlassen. انت السكر
الليلة بالليل
الليلة
نمشي شارع النيل
انا وانت سوا
قهوة بمزاج
الليلة
انت السكر
وبقليل دوا الليلة بالليل نمشي شارع النيل والمحبة سيل عليه بعضنا نميل نشرب الجبنة البخور تقيل يلا نمشي هناك ويلا شارع النيل يلا يا زولي هناك نجدد هوا
الليلة بالليل نمشي شارع النيل
انا وانت سوا
قهوه بمزاج
الليله
انت السكر
وابقى ليك دوا الليله بهناك في محل يوم داك حلو شارع النيل نشرب بشير يا لا شيشة لا جراك نقضي يومنا هنا ونمشي يا ملاك نقعد برانا برانا ما في هوا
الليلة بالليل نمشي شارع النيل قهوة بمزاج انت السكر
سحري مقلل نومي لو أبيت تمشي برمي لك لومي انت يا راحي ألمي همومي أصل قربك لي لجي روحي دوا
الليلة بالليل نمشي شارع النيل
أنا وإنت سوا
قهوة بمزاج
الليلة
انت السكر
So, uns bleibt leider nicht mehr Zeit, den ganzen Artikel hier noch auszuführen. Wir werden aber den Link in die hochgeladene Version dieser Sendung reinpacken. Unter anderem auch andere Links, weiterführende Links, wo gespendet werden kann. Und in den nächsten Tagen wird auf Radio Lora sicher noch Stimmen von AktivistInnen vor Ort zu hören sein. Genau, unsere Sendungen können immer auf Soundcloud, Spotify und auch auf der Webseite nachgehört werden. Wir kommen nun zu der Agenda.
Dem letzten Teil unserer Sendung.
Yes, das ging schnell. Okay, Agenda.
Die Agenda von Infolora. Veranstaltungen,
Aktivitäten,
Demos, die du nicht verpassen solltest.
Auf 97,5 MHz Radio Aurora.
So, wir fangen an. Für die Leute, die sich gerade an der Militärstraße oder im Kreis 4 rumtreiben, ihr könnt es jetzt noch schaffen, theoretisch in das Kasama an die Militärstraße 87A zu kommen. Und zwar zeigt da das SROC-Kollektiv den Film Giulemani von Danilo Catti. Mensch kann sich freuen auf eine Diskussion mit drei Gästen aus dem Tessin, der Regisseur Danilo Catti, Matteo Pronzini und Gewerkschafter Gianni Frizzo. Es wird die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen und darüber zu diskutieren, wie diese Kämpfe weitergeführt werden können. Diese Veranstaltung findet um 19 Uhr statt, also in 5 Minuten. Kommt schnell, weil Plätze begrenzt sind. Die Sprache ist auf Italienisch mit deutschen Untertiteln.
Als nächstes Make Punk Not War am 25. April ab 7:30 in Bern, Holligerhof 8, gibt es eine Punk-Rock-Lyrik-Lesung. Und die Beschreibung dazu: Der Krieg in der Ukraine ist eine bellizistische Zeitenwende. Aus dem anfänglichen Gefühl der ratlosen Ohnmacht ist ein lautes Schweigen zu Krieg und Militarismus geworden. Vergessen scheint, dass die Ablehnung von Militär und Militarisierung in der Vergangenheit oft klar und deutlich formuliert wurde. Euch erwartet eine wilde Mischung an Texten, die einzig und allein das Ziel haben zu vermitteln, dass Krieg und Militär einfach nur Moppelkotze sind. Immer und überall für alle Beteiligten. Das ist am 25.04. in Bern, Holligerhof 8.
Dann ein weiterer Filmvorschlag, dieses Mal in Winterthur, am 28.04. um 19 Uhr in der Technikumstraße 8. Dieser ist auch Rollstuhl zugänglich. Der Film, der präsentiert wird, heißt Radical Resilience. Retour, politisch aktiv sein und bleiben. In der Beschreibung steht, gezeigt wird der Film Radical Resilience. Das ist ein deutscher Film von 65 Minuten über Burnout in sozialen Bewegungen, in denen sich Klima- und Friedensaktivistinnen engagieren. Sie schildern, wie Situationen der Überforderung und der Dauerbelastung in Kontexten sozialer und selbstorganisierter Bewegungen entstehen können und wodurch sie begünstigt werden. Die Aktivistinnen beschreiben aber auch ihren Umgang damit und gehen auf Bewältigungsstrategien ein. Im Anschluss wird es die Möglichkeit geben, Austausch zu halten, eure Erfahrungen im Raum zu teilen und Raum auch zu geben, für miteinander diskutieren zu können. Für alle, die sich darüber hinaus mit dem Thema auseinandersetzen möchten, gibt es einige Links auf barrikade.info.
Dann als nächster Agendapunkt: Das revolutionäre 1. Mai-Fest in Basel, das am 29.04. stattfindet, ab 2 Uhr auf der Clara Matte. Beginn ist 14 Uhr genau. Das Programm wird laufend auf Instagram ergänzt, @1. Mai Basel.
Dann machen wir auch gerade hier in Zürich auf das Politwochenende zum 1. Mai aufmerksam. Das findet vom 28.04. von 7:30 bis zum 29.04. um 20 Uhr statt. Am Politwochenende wird es Inputs zum Iran geben, zur Türkei, zum feministischen Streik, zum Arbeitskampf in Italien und vielem mehr. Das Ganze findet am 28.04. im Volkshaus statt, am 29.04. in der Kanzlei. Weitere Infos findet ihr auf aufbau.org.
Dann haben wir noch die Tour de Lorraine
Nochmal aus eigener Sache.
Genau.
Wir haben zwei Marxismus-Tickets in Berlin zu versteigern.